Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Die folgende Sendung ist im Rahmen eines Radio-Workshops an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg entstanden. Die Leitung hatte Ulrich Hegele.
This is a man's world. But it wouldn't be nothing, nothing without a woman or a girl. You see, man made the cars to take us over the road. Man made the train to carry the heavy load. Man made the electrolyte to take us out of the dark. Man made the boat for the water, like Noah made the ark. This is a man's, man's, man's world. But it wouldn't be nothing, nothing, without a woman or a girl. Man thinks about a little bit of baby girl and a baby boys. Man make them happy, 'cause man make them toys. And after man make everything, everything he can, you know that man makes money to buy from other men. Without a woman or a girl.
It's a man's world. Zumindest 1966, als James Brown diesen Klassiker aufgenommen hat. Doch wie sieht es 2021 mit der Männlichkeit aus? Das wollen wir in der kommenden Stunde herausfinden. Und damit herzlich willkommen zu unserer Radiosendung. Redakteurin Julia hat die unterschiedlichsten Menschen befragt, was sie unter Männlichkeit verstehen. Die Meinungen gehen ganz schön auseinander.
Sie trinken Bier, können gut Auto fahren und Fußball spielen, aber hören schlecht zu und den Haushalt machen können sie auch nicht. Die Liste der Klischees über Männer ist endlos. Und es gibt mindestens genauso viele Stereotypen über echte Männer wie über Frauen. Aber habt ihr euch schon mal gefragt, was einen Mann wirklich zu einem Mann macht?
Was ist der Mann, ein Mann?
Außen sind sie hart und innen ganz weich. Wer auch nur ein paar Wörter des berühmten Grönemeyer-Songs kennt, hat die Melodie dennoch sofort im Kopf. Und wer den Song mitsingt, wird sich die Frage stellen, was genau will Grönemeyer uns damit eigentlich sagen? Wahrscheinlich hören viele die Wut, den Trotz in seiner energischen Stimme. So, als wäre er immer bereit, seine Texte auch mit den Fäusten zu verteidigen. Doch eigentlich geht es in diesem kraftvollen Song um alles andere als die männliche Verteidigung. Es geht um etwas Sanftes, die heimlichen Emotionen des sonst so starken Mannes. Auch er weint, möchte sich geborgen fühlen und ist verletzlich. Und jetzt wissen wir immer noch nicht, wann ist denn ein Mann ein Mann? Deshalb sind wir mal losgezogen und haben die unterschiedlichsten Menschen auf der Straße dazu befragt und ihnen die Frage gestellt, was bedeutet für dich Männlichkeit? Und ihr werdet hören, das Thema sorgt für mehr Fragezeichen als gedacht.
Ich bin Adi, 25 Jahre alt und für mich bedeutet Männlichkeit, den Ball auch mal wie eine Frau schießen zu können.
Roja, 29, für mich ist ein Mann jeder, der sich als einer identifiziert.
Hallo, ich bin Jonas, ich bin 28 Jahre alt und für mich bedeutet Männlichkeit, zu seinem Wort stehen und Verantwortung zu übernehmen.
Ich bin Sophie, ich bin 25 Jahre alt und der Begriff Männlichkeit ist für mich relativ negativ konnotiert. Also auch schon von der Gesellschaft und hat so ziemlich viele negative Stereotypen. Männer müssen stark sein, Männer dürfen nicht weinen, nicht Gefühle zeigen und vielleicht sollte das ja neu definiert werden.
Tore 25, Verantwortungsbewusstsein.
Mein Name ist Markus, ich bin 32 Jahre alt und Männlichkeit wäre oder das Synonym Männlichkeit wäre eigentlich in einem Wort nicht zu beschreiben. Ich glaube, dass die gesellschaftliche Anerkennung auch sich verändert hat.
Männlichkeit ist ein großes Wort. Herbert Grönemeyer selbst verweigerte übrigens in einem Interview mit dem Spiegel, die nähere Interpretation seines Songs zu erklären. Damals sagte er:
Ich mag es nicht, wenn meine Texte so verbissen ernsthaft analysiert werden. Ich habe Sätze geschrieben, die sind einfach Stulle. Aber im Zusammenhang mit der Musik funktionieren sie.
Wie wir merken, ist das Thema um die Männlichkeit sehr vielschichtig. Fragen wir Leute, so geben sie uns allen eine andere Antwort. Es zu definieren, ist immer noch ein nicht zu fassendes Konstrukt. Und genau deshalb ist es so wichtig, darüber zu sprechen, für Transparenz und Aufklärung zu sorgen. Wir beleuchten das Thema nun zu verschiedenen Seiten.
Tastes like strawberries on a summer evening. And it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know.
Kleider, Perlenketten, Nagellack. Mit seinen Outfits setzt sich der Sänger Harry Styles, den wir gerade bei Watermelon Sugar lauschen durften, für genderfluide Mode ein. Gender was? Unsere Reporterin Elena hat sich das Thema genauer angesehen. Elena, erklär doch mal.
Hi Mia. Ja, also eigentlich ist es ganz einfach. Genderfluid bedeutet nämlich, dass Kleidung kein Geschlecht kennt. Dass jeder das anziehen kann, worauf er gerade Lust hat. Und das Tolle ist, dass so gleichzeitig männliche Stereotypen aufgebrochen werden. Ich habe heute Julian Wörndl hier mit ins Studio gebracht, der sich genau dafür einsetzt. Und zwar mit dem Projekt Manly. Hi Julian, schön, dass du da bist.
Hey, ich freue mich, hier sein zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung.
Okay, also ganz gerade heraus. Was hat Mode eigentlich mit toxischer Männlichkeit zu tun?
Wir kennen ja Mode eigentlich so als Ausdrucksform. Also wir ziehen uns ja quasi so an, wie andere Menschen uns erleben sollen oder auffassen sollen. Also was wir gerade quasi der Außenwelt zeigen wollen. Die Frage ist nur, ob wir das wirklich können. In der Männermode ist es ja so, dass Mode immer sehr hart, sehr aggressiv, sehr männlich oder männlich ist ja ein schwieriges Wort, aber sehr kantig, kernig sein soll, auf keinen Fall weich oder gefühlsbetont oder auch körperbetont. Am besten soll man dieser klischeehafte, große, starke, wilde Mann sein. Ist aber ja auch nicht so, dass Männer wirklich diese harten Kerle sind. Die haben ja auch Gefühle. Ich meine, jeder harte Kerl hat auch irgendwann mal geweint, auch wenn er es sich nicht eingestehen will. Genau, aber jetzt ist das Problem, wir bekommen von außen quasi aufgedrückt, dass wir hart sein sollen und aggressiv sein sollen, aber innerlich sind wir eigentlich ja gar nicht so. Deswegen unterdrückt quasi Mode die Männlichkeit, die uns guttun würde, und verstärkt quasi die toxische Männlichkeit. Für mich ist das einfach so ein Verstärkungsfaktor.
Also mit Manly wollt ihr genau dieses Klischeedenken beenden, richtig? Kannst du kurz mal beschreiben, was eigentlich hinter dem Projekt steckt?
Genau, Manly ist eigentlich eine ganz süße Geschichte. Letztes Jahr kam ja Harry Styles auf dem Vogue-Cover raus. Es war ja erstmal so ein ganz großes Wow, ein Mann in einem Kleid, in so einem krassen Magazin. Das ist ja schon ein Big News quasi. Und dann gab es natürlich aber auch Gegenwind. Und da gab es zum Beispiel Candace Owens. Die ist aus Amerika, ist eine Politikerin dort und die hat dagegen richtig gewittert. Die hat auf Twitter Videos von sich hochgeladen, wo sie quasi Männer, die sich einfach nicht wie das typische klischeehafte Bild kleiden, als pervers bezeichnet oder man müsste das quasi behandeln, so in der Art. Also es war richtig krass und wir haben diese Videos gesehen und dachten uns so, was passiert hier eigentlich gerade? Sollten wir nicht langsam mal an diesem Punkt sein, wo wir das anziehen können, was wir eigentlich wirklich wollen. Und dann habe ich und einem Freund, Kilian, ganz liebe Grüße nach Köln, gesagt, okay, wir müssen irgendwas tun, wir können jetzt nicht einfach nur rumsitzen. Und dann hatte Kilian sogar noch irgendwo in seinem Archiv ein Foto von sich im Kleid. Und wir waren alle so, ja, okay, dann machen wir jetzt einen Sticker. Aber dann, als wir diese Sticker fertig hatten, haben wir die uns ein paar Freunden gegeben, haben die dann sogar noch echt ein paar Mal nachproduzieren lassen. Uns haben auch voll viele Leute geschrieben, so, boah, ich will mich eigentlich schon viel länger mal ein bisschen femininer zeigen oder kleiden. Welche Tipps habt ihr? Grundsätzlich war unsere Idee eigentlich, okay, wir wollen einfach provozieren. Sagen, okay, wir sind im 21. Jahrhundert, kommt mal bitte klar damit, dass jeder das anzieht, was er möchte. Und wenn es, keine Ahnung, ein rosa Kleid ist, dann ist es ein rosa Kleid. So eine Candace Owens soll niemandem mehr vorschreiben können, was er zu tun hat oder was er nicht zu tun hat.
Du blickst ja aus einer eher besonderen Perspektive auf das Thema Männlichkeit. Was ist denn dein persönlicher Antrieb, bei Manly dabei zu sein?
Genau. Bei mir ist es ja so, oder generell als offener, queere Person irgendwie, man hat eigentlich zweimal ein Coming-out. So einmal mit sich selbst. Man muss sich ja erstmal klar werden, stehe ich auf Männer, stehe ich auf Frauen, stehe ich vielleicht auf gar nichts. Und dann hat man nochmal dieses zweite Coming-out und zeigt seinem Umfeld. Und dieses erste Coming-out ist so ein bisschen dieser Punkt, okay, was möchte ich persönlich? Und ich habe so ein bisschen, oder wir hatten so ein bisschen das Gefühl, queere Menschen wissen, was sie wollen. Die wurden sich darüber klar, was sie irgendwie tragen möchten. Deswegen laufen sie vielleicht auch manchmal ein bisschen verrückt herum. Aber die trauen sich halt auch. Und die wissen auch, was sie fühlen. Und sie wissen auch, dass es okay ist, was sie fühlen. Und diesen Punkt, finden wir, müssten eigentlich alle Menschen mal haben. Das ist dieses, man spricht ja immer so, ja, warum haben Heteros kein Coming-out gehabt? Wenn man cis-hetero ist, man ist ja in diesem, man könnte sagen, so einem Käfig gefangen. Man kriegt von außen diesen Stempel aufgedrückt, du bist männlich, du bist stark, zeigst keine Gefühle. So, das würde in unserer Meinung eigentlich den ganzen Menschen mal gut tun. Einfach mal zu überlegen, okay, wer möchte ich wirklich sein? Und ist es vielleicht doch nicht dieser harte Kerl, den alle haben wollen? Und wenn man diesen Punkt hatte, dann gesteht man anderen auch irgendwie doch eher die Freiheit zu sein, wer sie sein wollen.
Genau. Zum Schluss ganz plakativ. Können Männer in Kleidern die Welt verändern?
Ich glaube schon. Also vielleicht nicht so, wie sich manche das wünschen würden. Aber wenn man auf diese Leute mal ein bisschen mehr hören würde, glaube ich, würden wir alle gar nicht mehr in so einer toxischen Welt leben. Und wir würden alle im Endeffekt freier sein und nicht mehr so viel Angst davor haben, was andere machen oder was man selbst will. Das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, der gerade so an der Kippe ist. So, es gibt ja diese offene Welt im 21. Jahrhundert, aber dann gibt es noch so diese Reste von den 70ern, 80ern oder 60ern sogar noch, wo alles noch so starr in klischeehaften Rollen verbaut war. Und ich glaube, wenn wir Männern in Kleidern ein bisschen mehr zuhören würden, würde das alles viel schneller gehen und wir wären irgendwann mal an einem Punkt, wo wir sein können, wer wir wollen.
Ihr habt's gehört. Harry Styles macht's vor und bequem ist es auch noch. Also, traut euch in die Kleider, Jungs. Danke dir, Elena. I want to break free.
Der November ist seit einiger Zeit auch als Movember bekannt. Noch nie gehört? Macht nichts. Das Mo in Movember kommt von Mustache, also dem Schnurrbart. Und in neuer alter Tradition lassen sich manche Männer in diesem Monat ihren Bart oberhalb der Lippen stehen. Benedikt Scherm hat sich damit mal genauer befasst.
Triggerwarnung. Im folgenden Beitrag werden die Themen Suizid und Depression behandelt.
Im November wächst der Schnurrer bei allen mit genügend Bartwuchs. Aber neben dem auffallenden Äußeren hat die Aktion auch einen ernsten Hintergrund. Denn es geht um Gesundheit. Um Männergesundheit genau genommen. Denn Männer leben in Deutschland nicht nur 5 Jahre weniger als Frauen, sie begehen 3-mal so häufig Suizid und auch ansonsten haben wir Männer mit einer ganzen Reihe von psychischen Problemen wie Depressionen oder Burnout zu kämpfen. Dreimal mehr Suizide also. Puh, das ist ganz schön heftig. Doch, warum ist das so? Die Gründe dafür sind verschieden, hat mir Reinhard Lindner erzählt. Er war Chef am Therapiezentrum für Suizidgefährdete am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf. Nun arbeitet er als Professor für soziale Therapie an der Uni Kassel.
Viele Männer werden suizidal, wenn sie in eine Trennung hineingehen, weil dann jemand wegbricht, der ganz wichtig war.
Diese Verlustangst hat häufig Hintergründe, die in der Lebensgeschichte von Männern zu finden sind. So können Kindheitserfahrungen dazu führen, dass nach einer Trennung von einer wichtigen Person alles zusammenbricht.
Und wenn einem die Welt wegbricht und man mutterseelenallein ist oder so ähnlich, dann kann das so schwer sein, dass man einen Ausknopf sucht und den dann meint, in so einer Situation dann im Suizid zu finden.
Das Problem? Vorher holen sich viele Männer keine Hilfe.
Viele Frauen sind auch immer noch besser ausgestattet, mit anderen über Schwierigkeiten zu reden. Und viele Männer haben immer noch im Kopf, dass sie ja keine richtigen Männer sind, wenn sie nicht alles selber wuppen.
Diese Einstellung, alles selber und autonom zu regeln, kann manchmal sogar den eigenen Tod betreffen.
Der Suizid kann eine letzte autonome Tat sein, nur man merkt es nicht mehr.
Damit es nicht so weit kommt, ist für Lindner eine Sache entscheidend.
Let's talk about it, also drüber reden.
Und genau das machen Verena Knobi und alle anderen Ehrenamtlichen beim Verein St. Depri aus Hamburg-St. Pauli seit mehr als 7 Jahren. Wir sind immer für uns da, ist ihr Motto.
Wir haben halt einmal im Monat einen therapeutischen geführten Stammtisch. Der hat halt immer ein Thema, was mit Depression zu tun hat. Das kann halt Sucht und Depression sein oder Angehörige und Depressionen. Darüber wird halt so ein fachlicher Vortrag gehalten von einer halben Stunde. Dann machen wir meistens immer so eine kleine Pause beim Stammtisch und dann haben die Leute die Möglichkeit, offene Fragen zu stellen. Es muss aber auch überhaupt gar nichts mit dem Thema zu tun haben.
Ein Raum also, wo es einerseits den fachlichen Input gibt, aber auch die Möglichkeit für Gespräche da ist. Gegründet wurde der Verein aber aus einem traurigen Anlass. Michelle, ein Freund der beiden, nahm sich im August 2014 das Leben. Gerade für Knobi war das echt hart.
Also ich habe tatsächlich sogar mit ihm zusammen gewohnt zu dem Zeitpunkt, weil wir irgendwie beste Freunde waren. Und ja, also wir kannten uns vom Fußball, vom Handball. Wir haben halt irgendwie alles zusammen gemacht. Jedes Wochenende zusammen abgehangen. Und also St. Pauli halt.
St. Pauli halt. Der Verein am Millerntor war das, was alle verbunden hat. Deswegen auch der Name St. Depri. Denn vor seinem Tod war Michelle auch depressiv. Dabei kannten ihn alle ganz anders.
Ja, war ein lebensfroher, hilfsbereiter, offener Mensch. Viel unternommen. Konzerte, Fußball, Handball, immer unterwegs.
Doch irgendwann hat sich was verändert bei Michelle.
Also ja, ich wusste das, was im Argen liegt. Habe das aber auf die Arbeit geschoben, weil er zu dem Zeitpunkt sehr viel gearbeitet hat. Und er hat sich auch irgendwie zurückgezogen, was halt irgendwie Sinn ergab, weil er viel gearbeitet hat. Und dann braucht man halt seine Pausen. Aber was da in ihm drin vorging, das hat irgendwie niemand gesehen.
Sich zurückziehen. Das kann ein Anhaltspunkt sein, um mal nachzufragen, sagt Reinhard Lindner.
Wenn jemand sich immer mehr zurückzieht, ein Freund, eine Freundin, dann ist das, kann das ein Zeichen sein, muss es nicht. Aber man kann ja dann mal fragen, sag mal, was ist eigentlich los mit dir? Man muss ja nicht gleich von dem Wort Suizid und schon gar nicht von Selbstmord sprechen, aber man kann sich als Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin anbieten.
Das sehen auch Michelles Freunde so.
Der erste Weg ist tatsächlich, darüber zu sprechen, dass irgendetwas nicht stimmt, weil damit dein Umfeld halt weiß, es stimmt gerade irgendetwas nicht. So, weil sonst ist es vielleicht so, wie Knobi vorhin über Michelle sagte, man dachte halt, ja, okay, der ist halt überarbeitet. Dann nimmt man sich halt momentan mal ein bisschen zurück oder so, ne? Und keine Ahnung, man kann darum philosophieren, hätte, wenn und aber. Es war halt jetzt nicht so, aber man kann halt versuchen, den Leuten zu sagen, ey, wenn es euch nicht gut geht, dann sagt es eurem Umfeld. Sprecht einfach darüber.
Genau deswegen gründeten die beiden dann zusammen mit weiteren Freunden und Bekannten St. Depri. Recht schnell sei das damals gegangen nach Michelles Tod. Die Motivation der Gruppe, sowas soll nie wieder passieren. Aufklärung muss her. Dafür kooperiert der Verein mit 4 ausgebildeten PsychotherapeutInnen sowie 4 Hamburger Krankenhäusern, um sogar im Fall einer akuten Suizidgefahr professionelle Hilfe zu haben. Damit es aber gar nicht so weit kommen muss, setzen die St. Depris schon vorher an.
Dann bieten wir halt therapeutische Gespräche an, was nicht bedeutet, dass wir ein Therapieangebot machen, weil das kann nicht ersetzt werden.
Auf einen Therapieplatz wartet man in Deutschland im Moment aber echt lange. Teilweise kann das Monate dauern.
Und manchmal können wir dann halt das überbrücken, die Wartezeit bis dahin. Und manchmal brauchen sie auch gar keins. Also man sondert so ein bisschen auch vor. Ne? Manchmal hilft ja schon einfach mal drüber zu sprechen.
Diese Art der Unterstützung ist für Reinhard Lindner zentral.
Wichtig bei der Suizidprävention oder bei solchen Angeboten ist, dass sie niedrigschwellig laufen. Das heißt also, dass man nicht irgendwie jetzt 3 Monate warten und dann noch mal ein halbes Jahr noch mal warten muss, bis man mit Hilfe beginnt, sondern dass das wirklich schnell losgeht.
Wie befreiend das sein kann, hat Knobi am eigenen Leib erfahren. Wenige Monate vor Michels Tod entwickelt auch er eine Depression und lernt durch St. Depri darüber zu sprechen.
Ich habe das auf jeden Fall erst lernen müssen, ja. Also ich war auch immer eher krankheitsbedingt tatsächlich immer eher verschlossen. Aber mir hat es halt tatsächlich wirklich geholfen, irgendwie damit anzufangen, darüber zu sprechen. Und ich gehe da mittlerweile auch sehr offen damit um und habe da eigentlich auch nur positives Feedback bekommen. Das wiederum trage ich dann halt auch an meine Leute.
Und auch ein Generationenwechsel kann dazu beitragen, bestehende Männlichkeitsbilder aufzubrechen, sagt Reinhard Lindner.
Die alten Soldaten, die jetzt so in den 90ern sind, die haben das natürlich noch mit der Muttermilch des Faschismus aufgesogen. Das sind ja weder meine noch ihre Generation mehr. Aber es hält sich schon immer noch auch so eine Idee, du musst eigentlich mit dir selber klarkommen. So. Also das wäre so ein Männlichkeitsideal, an dem auch gesellschaftlich gearbeitet werden muss und kann und weiter überlegt werden kann, dass wir alle auch manchmal schlechte Zeiten haben und dabei dann die Unterstützung und Hilfe von anderen brauchen.
Wenn ihr Suizidgedanken habt, das Gefühl habt, nicht weiter zu wissen oder euch alleine fühlt, dann ist die Telefonseelsorge rund um die Uhr für euch da, auch anonym. Ihr erreicht sie unter 0800 3x die 1 0 3x die 1 oder im Internet per Chat oder per Mail auf online.telefonseelsorge.de.
Ich weiß noch, wie du sagtest, nie werde ich 27. Wie die Lieder sangen, die vom Leben lieben handeln. Tequila tranken macht den Jägermeister platt. In den Mond schrien, verdammt, wir sind die geilste Gang der Stadt. Kein öder Dayjob, Trott rafft uns hin. Wir sind wie Kurt Cobain, Bon Scott, Puck und Jim. Selbst in Unterzahl ergeben uns nie. Lieber gestanden am Sterben als reich leben auf Knie. Täglich am Beat, jeder von uns Lieblingsmensch. Du warst unser Bruce für deine kleine E-Street-Band. Hatte nie viel Geld, aber jeden Tag Megabrand, Rewe-Markt, Rotwein im Tetra-Pack für den Weg gezockt. Heute noch denk ich dran, als ob's gestern war. Bist schon immer weg, wenn's auf Partys am besten war. Red mir einfach ein, dass es deine letzte war. Hoff, du bist angekommen. Und deine Mom hält dein Zimmer, wie du's gelassen hast. An dem Moment, wo dich Willen und Mut verlassen hat. Die Lautsprecher tönen es laut. Dein Lieblingslied, aber hörst du das auch? Sag, hörst du das auch? Jedes Mal, wenn der Wind pfeift und durch Äste weht, wissen wir, du warst da, wolltest nur nach dem Rechten sehen. Dann warst du kurz zu Besuch, leider nur zu Besuch. Hoff, es geht dir gut, da wo du bist. Nun sind wir 27, bald alt und grau. Keiner wurde Rockstar von uns, niemand Astronaut. Wie schon gesagt, ging's nach dem Zivi bergab. Wobei der Teenager-Spaß, Perspektiven für den Arsch. Sieh nur die Stadt, wie sie dabei sind, alles einzureißen. Kreidebleiche Gesichter, schwer von der Zeit gezeichnet. Die kleine Kneipe deines Papas, mittlerweile das No Future, das Rückseiten unserer Jacken prophezeite. So viel Korn und Wein. Schreib zur Morgenzeit Sorgen heim. Ein Ort ertrinkt in Akkord dabei. Immer noch im vierten Stocken weiß, ich liebe dich. Nur das Dumme war,
Sandra liebte dich auch.
Und deine Mom hält dein Zimmer, wie du's gelassen hast. An dem Moment, wo dich Willen und Mut verlassen hat. Die Lautsprecher tönen es laut. Dein Lieblingslied, aber hörst du das auch? Sag, hörst du das auch? Jedes Mal, wenn der Wind pfeift und durch Äste weht, wissen wir, du warst da, wolltest nur nach dem Rechten sehen.
Monat warst du kurz zu Besuch. Leider nur zu Besuch. Hoff, es geht dir gut da, wo du bist. Ist echt schon verrückt, seit du weg von uns bist. Geht jeder getrennte Wege, man lächelt und nickt. Redet's Wetter schlecht, ab und an mal SMS. Bin entgestresst grad, auch die Musik läuft mehr schlecht als recht. Spring nicht mehr von Bett zu Bett, schwer zu fassen, ich weiß. Kein Plan, ob's Lieben ist, doch was es ist, ich hoffe, dass es bleibt. Drück mir die Daumen, war schön, dich zu sehen, verdammt. Alles Gute zum Geburtstag, bis nächstes Jahr. Und deine Mom hält ein Zimmer, wie du's gelassen hast. An dem Moment, wo dich Willen und Mut verlassen hat. Die Lautsprecher tönen es laut. Dein Lieblingslied, aber hörst du es auf? Sag, hörst du es auf? Jedes Mal, wenn der Wind pfeift und durch Äste weht, wissen wir, du was da wolltest, nur nach dem Rechten sehen. Dann warst du kurz zu Besuch, leider nur zu Besuch. Hoff, es geht dir gut da, wo du bist. Und deine Mom hält ein Zimmer, wie du's gelassen hast. An dem Moment, wo dich Willen und Mut verlassen hat. Die Lautsprecher tönen es laut. Dein Lieblingslied, aber hörst du es auf? Sag, hörst du es auf? Jedes Mal, wenn der Wind pfeift und durch Äste weht, wissen wir, du was da wolltest, nur nach dem Rechten sehen. Dann warst du kurz zu Besuch, leider nur zu Besuch. Hoff, es geht dir gut da, wo du bist.
Micro Europa.
Micro Europa. Ihr hört immer noch Radio Micro Europa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Unser Thema heute: Männlichkeit.
Hallo, mein Schatz, ich liebe dich. Du bist die einzige für mich. Die anderen finde ich alle doof. Deswegen mach ich dir den Hof. Du bist so anders, ganz speziell. Ich merke sowas immer schnell. Jetzt zieh dich aus und leg dich hin, weil
yeah.
Ja, wir haben es gerade im Lied der Ärzte gehört. Ein Mann fühlt sich erst dann als Mann, wenn er es dir besorgen kann. Unter Männern war es lange Zeit gang und gäbe, damit zu prahlen, mit wie vielen Frauen man schon im Bett war. Oder was für ein geiler Hecht Mann doch sei. Mit diesem Bild von Männlichkeit hat sich auch die Autorin, deren Buch wir jetzt vorstellen, befasst. Das Buch heißt Bock, Männer und Sex. Und Fink Hamburg-Redakteur Felix hat es gelesen.
Fink Hamburg Buchkritik.
Felix, sich als Frau mit Männern und deren Sexualität auseinandersetzen, das stelle ich mir echt schwierig vor. Woher nimmt denn Katja Lewina ihre Expertise für dieses Buch?
Ja, auf diese Frage geht die Autorin gleich am Anfang des Buches ein. Und zwar sagt sie, dass sie als sexuell aktive Heterofrau unzählige Geschichten über ihre Begegnung mit Männern erzählen kann. Begegnungen, die Fragen für sie aufgeworfen und sie auch wütend gemacht haben. Was geht in diesem Mann hier nur vor? Was geht ihm durch den Kopf, dass er versucht, die ältesten Klischees von Männlichkeit zu erfüllen? Ganz nach dem Motto, ich bin hier der Macher im Bett. Und wie bereits in ihrem ersten Buch, Sie hat Bock, in dem es um Klischees und Tabus rund um die weibliche Sexualität geht, schreibt sie in einer ähnlich direkten Art und Weise über männliche Sexualität und nimmt dabei auch kein Blatt vor den Mund.
Okay, Felix, jetzt interessieren uns aber Details. Erzähl mal, was nennt sie denn in diesem Buch genau? Wie schreibt sie?
Das ist sehr spannend. Ich weiß auch gar nicht, was ich davon hier überhaupt erzählen kann oder auch möchte. Sie schreibt einfach in einem sehr direkten Ton. Sie schreibt teilweise auch sehr vulgär, könnte man sagen. Man liest dann eben auch mal, ja, Männer müssen sich auch mal ficken lassen oder so. Also es ist sehr direkt und es ist einfach ein sehr individueller Schreibstil, den sie da hat. Und das ist eben auch ihre ganz eigene Perspektive auf dieses Thema Sex und Sexualität. Ja, auf der anderen Seite lässt sie viele Männer zu Wort kommen, die sehr persönlich von ihren Erfahrungen, aber auch von ihren Ängsten und Unsicherheiten rund um ihr Liebesleben berichten. Daneben bezieht sie sich noch auf zahlreiche wissenschaftliche Studien, spricht mit SexualtherapeutInnen, ÄrztInnen und anderen ExpertInnen, nimmt aber auch immer wieder Bezug auf den Diskurs der populärwissenschaftlichen Literatur. Da sie dort aber eben nichts Vergleichbares in Bezug auf die männliche Sexualität finden konnte, entschied sie sich dazu, dieses Buch einfach selbst zu schreiben.
Aber dafür hat sie viele Männer interviewt, hast du gesagt. Und wer kommt denn dann da zu Wort in dem Buch und worüber hat sie mit den Männern gesprochen?
Ja, genau. Also das Buch ist so aufgebaut, dass es ein ganzes Männerleben, von der Wiege bis zur Bahre, wie die Autorin es selbst beschreibt, erzählt. Es geht los mit der Geburt, über die Zeit in Kindergarten und Schule, der erste Sex, die erste Beziehung, Ehe und Untreue bis hin zu Sex im hohen Alter. Und dazu hat sie insgesamt mit etwa 30 Männern gesprochen, von Priester über Urologen. Ja, und alle diese Männer berichten eben anonymisiert von sich und ihren Geschichten und berichten, wie es ist, als Mann in dieser Welt zu leben. Und ihr Ziel war es dabei, so ein bisschen unser vorhandenes Bild von Männlichkeit zu hinterfragen. Die Männer erzählen ihr dann alle von ihrem ersten Mal, von übermäßigem Pornokonsum, von dem Leid der Kondomverwendung, von Beziehungsfähigkeit und vom Fremdgehen, aber auch, wie belastend es ist, keine Erektion mehr zu bekommen. Hier lässt sie einfach kaum ein Thema aus und das zeichnet sie auch so ein bisschen aus. Dabei ist es noch schön zu sehen, dass diese Männer eben auch viel über ihre Unsicherheiten und ihre Ängste sprechen. Und Frau Lewina versucht, viele Stereotype über Männlichkeit und männliche Sexualität aus dem Weg zu räumen.
Klar, es existieren unzählige Klischees und Mythen über das Phänomen der Männlichkeit. Aber wie definiert denn Katja Lewina in ihrem Buch Männlichkeit?
Ja, also sie sensibilisiert dafür. Also sie sensibilisiert dafür, dass es die Männlichkeit eigentlich gar nicht gibt und es unmöglich sei, jeden einzelnen Menschen mit einzubeziehen, der sich dieser Kategorie zuordnet. Um aber zu zeigen, was in unserer Gesellschaft als typisch männlich gilt, kommt sie nicht darum herum, auch von den Männern im Allgemeinen zu schreiben. Aber sie bezieht sich eigentlich damit auf heterosexuelle Cis-Männer. Ich habe auch ein Zitat aus ihrem Buch mitgebracht, welches das relativ schön beschreibt. Und zwar sagt sie, dass Männlichkeit für sie alles ist, was eine Person, die sich selbst als Mann definiert, tut. Und es ist ihr dabei ganz egal, ob diese Person dabei ein Kleid trägt oder Baumstämme durch die Gegend schleudert.
Okay, aber an wen richtet sich das Buch dann? Ist es ein Ratgeber für Männer? Ist es ein Hilfswerk für Frauen, um Männer besser zu verstehen? Erzähl mal, Felix.
Das Buch richtet sich, so würde ich sagen, primär an Männer. Es finden sich darin sehr viele Tipps für Männer, sei es die Wahl der richtigen Kondomgröße. Überhaupt die Tatsache, dass es unterschiedliche Größen von Kondomen gibt, überfordert einige Männer schon. Oder auch gewisse Sexpraktiken, bei denen auch mal über den Tellerrand hinausgeblickt werden kann. Dazu werden einem als Mann, glaube ich, sehr viele Dinge bewusst, die man zuvor womöglich noch nie hinterfragt hat oder auch ganz einfach nicht wusste. All das kann aber, glaube ich, auch für Frauen sehr interessant sein, um eben zu verstehen, warum Männer sich in gewissen Situationen so verhalten, wie sie es eben tun. Für mich zählt das Buch zur klassischen Einstiegsliteratur. Wer sich nämlich bereits ein bisschen intensiver mit diesem Gesellschaftsbild der Männlichkeit auseinandergesetzt hat, den kommt vieles darin auch bekannt vor und es offenbart sich wenig Neues.
Also Männer, ran da! Vielen Dank für diesen Einblick, Felix. Das Buch Bock, Männer und Sex von Katja Lewina, erschienen ist es im Kölner Dumont Verlag zum Preis von 20 Euro.
Wir fressen Döner und die Capri wird geteilt. Danach am Feiern bin auf Party nicht allein. Lerne Schlampe kennen, wir nageln sie zu zweit. Ein Gruß geht an Carlos, ja so ist es halt. Er geht jetzt erstmal eine Runde in den Knast. Aber alles halb so wild, auf die Jungs ist Verlass. Wir haben alle nichts gehabt und jetzt bumsen wir Models. Wie Max wischt und sagt, mach deinen Mund auf, ich komme. Guck, wie wir unseren Umsatz verdoppeln. Die heißeste Bande hier unter der Sonne. Damals meinte Bones, ey, wir sind bald Stars. Und jeder aus der Gruppe übernimmt sein Part. Er hat zu mir gesagt, setz dich hin, schreib Bars. Denn von den meisten Gangster-Rappern stimmt kein Satz. Wir sind keine Lennox, ich hab Männer hinter mir. Die 187 Straßenbande Sampler Nummer 4. Wir fahren wieder durch die Stadt mit den Jungs. Wir gehen diesen Start mit den Jungs. Vielleicht gehst du in den Knast mit den Jungs. Ich verbrenne meinen Bass für die Jungs. Und ich schalte bei dir ein mit den Jungs. Und dann wird der Scheiß geteilt mit den Jungs. 187, ja, das bleibt ein Verbund. Kooperieren mit den Bullen, nein, nicht mit uns. Wir fressen Erdnussflips, gucken auf den Plasma. Und auf 23 Zoll spucken auf den Asphalt. Rolex, Vollgold, Trittwagen ist da. Fick mal den Richter, ich verdiene gar mein Geld. Doch meine Schafe hat ne Trommel. Wir fahren in Kolonne, machen Party in der Sonne. Die große Raupe nimmer satt, nix was mein Hunger stillt. Geld ist Auto in der Stadt, Wichser, guck aufs Nummernschild. Weil wir fangen zu krechen an, weil wir sind die Backstreet Boys. Ich wisch die Felge trocken oder mach das Blättchen feucht. Ich zerfetz den Joint und kontrolliere eure Kinder, sie haben keinen Respekt vor euch. Lass mich ziehen, ich bin high, gib das Lean in die Sprite, 187 for life. Und brauche bald ein neues Zimmer für die Schuhkartons.
Was ist deutscher Rap für dich?
Für mich ist der ein Hurensong. Wir fahren wieder durch die Stadt mit den Jungs. Wir gehen diesen Start mit den Jungs. Vielleicht gehst du in den Knast mit den Jungs. Ich verbrenne meinen Bass für die Jungs.
Und ich schalte bei dir ein mit den Jungs. Und dann wird der Scheiß geteilt mit den Jungs. 187, ja, das bleibt ein Verbund. Kooperieren mit den Bullen, nein, nicht mit uns. Wir fressen Deep und Steaks, rauchen nur noch pure Joints. Lila Haze, ich weiß den Vapor im Flugzeug. Über 100.000 Fans, die sich auf die Tour freuen. Ich häng mit der Gang, Dicker, sag mir, was machst du heute? 187 Straßenbande leben ihren Traum. Ich mache, was ich will, keiner redet mir das aus. Die Jungs im Café machen Knete nur mit Staub. Dicke Kette auf dem Nacken, Mercedes vor dem Haus. Ohne meine Brüder wär ich nicht da, wo ich bin. 40 Stunden Pommes, Bude nie wieder dahin. Ich seh viele Plagiate, keine Originale. Komm mal runter auf die Straße, alles wahr, was ich sage. LX steht für Lifestyle exzessiv. Ich schreib den Text zum Beat, liefer dir ein Päckchen Weed. Stolz auf mein Team, dieser Start wird gepumpt. Ich verbrenn direkt mein Pass für die Jungs. Ja!
Yeah. Wir fahren wieder durch die Stadt mit den Jungs. Wir gehen diesen Start mit den Jungs. Vielleicht gehst du in den Knast mit den Jungs. Ich verbrenne meinen Pass für die Jungs.
Und ich schalte bei dir ein mit den Jungs. Und dann wird der Scheiß geteilt mit den Jungs. 187, ja, das bleibt ein Verbund. Kooperiert mit den Bullen, nein, nicht mit uns.
Wir fahren wieder durch die Stadt mit den Jungs. Wir gehen diesen Start
mit den Jungs. Und ich schalte bei dir ein
mit den Jungs. Operiert mit den Bullen, nein, nicht mit uns.
Erinnert ihr euch noch hier dran?
You can do anything.
Whatever you want.
Grab him by the pussy.
Das ist ein recht bekannter O-Ton aus 2016. Dank dieses unbemerkten Audiomitschnitts spricht wenig später die ganze Welt über diese sexistische Äußerung von keinem Geringeren als Donald Trump. Eine Entschuldigung folgte natürlich nicht, aber eine Rechtfertigung. Die nicht öffentliche Aussage war in einem Gespräch zwischen Männern gefallen. Da rede man halt so. Aber warum machen Männer das? Ich möchte das genauer wissen. Dafür habe ich mir Christoph May ins Studio eingeladen. Er ist promovierter Germanist und hat 2016 das Institut für kritische Männerforschung in Berlin gegründet. Hi Christoph, ich freue mich, dass du hier bist.
Hi Mia, ich freue mich. Danke für die Einladung.
Christoph, was macht dein Institut und welchen Auftrag habt ihr euch auf die Fahne geschrieben?
Ich habe es 2016 mit Stefanie May zusammen gegründet und dann hat sich nach ein paar Jahren rausgestellt, was so die drei Hauptthemen sind. Und die sind einmal Männerbünde aufzubrechen, also männliche Monokulturen, darüber überhaupt aufzuklären, wo sind die alle. Also strukturelle und institutionelle Gewalt zu benennen, weil für Männer ist sowas, sind diese Privilegien unbewusst. Ja. Die Männer glauben, wir leben schon in einer gleichberechtigten Gesellschaft. Und zweites Thema sind Männerfantasien, also Männerbilder und männlich dominierte Erzählungen in Filmen und Serien. Da kommen wir von der strukturellen auf diese repräsentative Ebene, was einen erheblichen Einfluss hat auf unsere Wahrnehmung im Alltag, auf die Prägung unserer Kinder, auf unsere Rollenbilder und Männerbilder. Und das Dritte, was wir dann machen, ist tatsächlich mit Unternehmen und Organisationen konkreter zu arbeiten, was die einzelnen Männer und männerbündischen Strukturen und Teams 24/7 im Alltag tun können. Und das ist so unsere Hauptaufgabe. Also wir machen Sommercamps dazu, Tagungen. Wir haben eine Facebook-Gruppe, wo wir so Memes und alles zu kritischer Männlichkeit posten, was täglich so rauskommt. Ja.
Okay, zurück zur eigentlichen Frage. Wo liegt denn das Problem, wenn Männer unter sich sexistische Sprüche machen?
Das Problem liegt beim Frauenbild, bei der Misogynie, bei allen Formen von Frauenfeindlichkeit, die sie reproduzieren und im Männerbund verstärken auch noch. Ja, und die Männer tragen das aus dem Männerbund dann in die Gesellschaft zurück und ja, im schlimmsten Fall in Form von Gewalt, Sexismus, Frauenhass. Wir müssen so Männerbünde und männliche Monokulturen, da wo Männer unter sich bleiben, im Grunde so als Machtkulturen begreifen, als Blockadekulturen. Und es wird also enormer Druck aufgebaut, diese männliche Monokultur nicht zu verlassen und auf keinen Fall ein selbstbestimmtes, diverses Leben zu führen, das eben nicht männlich dominiert ist.
Und was meinst du, hat das mit toxischer Männlichkeit zu tun?
Also zunächst vielleicht dazu, was toxische Männlichkeit ist. Nicht die einzelnen Männer sind toxisch, sondern die Umgebung, die Gesellschaft, in der wir aufwachsen, in männlichen Monokulturen reproduziert toxische Verhaltensweisen. Ja, man kann sagen, dass überall dort, wo Männer eben unter sich bleiben, entwickeln sich toxische Monokulturen. Und die sind eben Gift für Geschlechtervielfalt, Gift für die unzähligen Varianten sozialer Beziehungen und Lebensformen zum Beispiel.
Okay, Christoph, und wie können es Männer schaffen, das besser zu machen, ohne als spießige Spielverderber oder Moralapostel dazustehen?
Ja, also Männer müssen Spielverderber sein, sollen unbedingt Spielverderber sein, wenn wir bei dem Begriff bleiben wollen, müssen den Männerbund verlassen, die müssen die Männer dort unmissverständlich zur Rede stellen und auch anzeigen, wenn nötig. Also so schnell wie möglich letztlich also raus aus diesen männerbündischen Umgebungen, neue Perspektiven kennenlernen, diverse Perspektiven konsumieren, ob in Filmen oder Serien, alles, was wir täglich konsumieren und lesen und schauen. Alles männlich dominierte meiden, keine Männerliteratur lesen, keine Männerfilme schauen, keine Männermusik hören und so weiter. Und dann willst du auch nicht mehr zurück.
So Jungs, die Message ist klar. Sexismus dürft ihr bitte nie tolerieren, auch nicht im witzigen Zwischengespräch mit den Kumpels. Vielleicht findet sogar die Mehrheit der Gruppe die Sprüche unpassend und es traut sich einfach keiner, irgendwas zu sagen. Also die Aussage, Jungs sind halt Jungs, die zählt nicht mehr.
I am so sick and tired of this world. All these women with their dreams shattered. From some man's sweaty, desperate touch. God damn it, I've had enough. When did you come? Sure.
Der Autor unseres nächsten Beitrags wuchs im Ruhrpott auf. Sozialisiert wurde er auf dem Fußballplatz. Hier erzählt er, welches Männlichkeitsbild ihm dort vermittelt wurde und warum er deshalb lange an der Trennung mit seiner großen Jugendliebe litt. Ein Kommentar von Vin Mathisen.
Herbert Grönemeyer als Vordenker kritischer Männlichkeit, das wäre übertrieben. Die Zeilen aus seinem Song Männer hören sich trotzdem progressiv und reflektierend an. Vor allem für das Jahr 1984. Und auch deshalb, weil sich trotz aufkeimendem Feminismus 40 Jahre später kaum etwas verändert hat. Gefühle unterdrücken, Schwächen verstecken, all das bekommen Jungs auch heute noch als Kind geimpft. Und damit früh ein Bild, wann ein Mann ist und wann nicht. So war das auch bei mir. Wie fast jeder Ruhrpott-Junge wurde ich auf dem Fußballplatz sozialisiert. Bist ein Mädchen oder was? Noch heute höre ich die Stimme meines Trainers, als ich mich in der E-Jugend wegen Nasenbluten heulend auswechseln ließ. Als 3 Wochen später im Spiel wieder Blut auf den Ascheplatz tropfte, spielte ich weiter. Keine Träne, keine Auswechslung. So wirst du ein Mann, lobte mein Trainer mich nach dem Spiel schulterklopfend. Spätestens da war mir klar, Schwäche und Gefühle zeigen, das ist eben was für Mädchen.
Männer haben Muskeln, Männer sind furchtbar stark. Männer können alles, Männer kriegen einen Herzinfarkt und Männer sind einsam.
Wie einschränkend Männlichkeit sein kann, merkte ich erst später. Als ich meine erste große Liebe mit 20 von mir trennte, schluckte ich den Schmerz einfach runter. Ich komme gut damit klar, die Trennung war ja auch beidseitig, log ich, wenn Freunde mich fragten. Nachts kullerten auch Wochen danach noch die Tränen meine Wangen herunter. Erst mit ein paar Monaten Abstand verstand ich, dass Gefühle unterdrücken nicht die Lösung, sondern Teil des Problems war. Ich ging raus und sprach mit Freunden und Familie. Plötzlich fiel die Last von meinen Schultern. Daraufhin begann ich, Männlichkeitsideale zu hinterfragen. Heute glaube ich, die große Chance für Männer heißt Feminismus. Denn da geht es nicht, wie einige Männer denken, um einen Kampf zwischen den Geschlechtern. Sondern um mehr Freiheit von Frauen und Männern, um das Aufbrechen von traditionellen Rollenbildern. Feminismus erlaubt Männern ja nicht nur, über Gefühle und Schwächen reden zu können. Keiner würde ihnen mehr sagen, dass sie gefälligst arbeiten gehen müssen, statt 2 Monate Elternzeit zu nehmen. Kein Trainer wird seinen Sprössling auswechseln, wenn der mal wegen Schmerzen winselt. Es gibt Jungs die Möglichkeit, zum Ballett zu gehen, ohne in der Schule dafür als schwul beleidigt zu werden. Und mein Taschengeld hätte sicher öfter bis zum Ende des Monats gereicht, wenn ich nicht ständig meiner Freundin das Essen hätte ausgeben müssen.
Wann ist man ein Mann? Wann ist man ein Mann?
Ich glaube, die Frage ist in meiner Wunschgesellschaft ganz simpel zu beantworten. Immer, wenn er will.
Vielen Dank an unsere AutorInnen. Benedikt Scherm, Elena Bock, Felix Werner, Julia Rupf, Mia Holland und Vin Mathisen. Und an unsere technische Unterstützung. Manuel Kunst, Oliver Völling, Benedikt Scherm und Janis Grieve. Die Leitung hatte Ulrich Hegele.
Micro Europa.
Micro Europa. Und damit sind wir schon am Ende unserer heutigen Micro Europa-Sendung angekommen. Mein Name ist Mia Holland und nach 1 Stunde geballter Männlichkeit gehe ich jetzt erstmal zum Kühlschrank, hol mir ein Bier und höre folgenden Song aus Shireen Davids neuem Album Bitches brauchen Rap, Man's World.
Young man, ich mach die 808. Die sagen it's a man, das ist für die Playgirls, für die ich spiel jede Nacht mit meinem Boy ein Game. Das ist für die Fame, bitte keine Lame Girls. Wir sind alle made, aber auch ein bisschen fake. Für meine Iggy's, die Reeves, Gigi Hadid, Beyoncé's, Nicki's und Cardi's, die Megan's, Miley's, Kylie's und für die Kelani's. Für die Pablos, Donatellas, RuPaul's und die Mariah's. Für jede Außenseiter-Bitch, die weiß, ist on fire. Who's hat 100 Cinderella Schupas? Bitch, wir sind Edi im Ghetto, baufrei, so wie Tupac. Aufgewachsen mit 5 Frauen, als wär ich ne Kardashian. Keine von der Sorte, mein Daddy ist reich Prinzessinnen. Geld gemacht nicht wegen Booty, sondern weil ich clever bin. Und das der Unterschied zwischen ein Groupie und ner Rapperin. Werfe nie das rosa Handtuch, als wäre ich Barbie am Strand. Für jeden Ex-First Lady wie Melania Trump. This is a man. Selbst
Luft, der Himmel ist in Blau getränkt. Ich hab mich von den Wurzeln bis zur Blüte hierauf gekämpft. Kings werden geboren, Prinzessinnen werden auserwählt. It's a man's world, die sich um Frauen dreht. This is a man. Selbst der Himmel ist in Blau getränkt. Ich hab mich von den Wurzeln bis zur Blüte hierauf gekämpft. Kings werden geboren, Prinzessinnen werden auserwählt. It's a man's world, die sich um Frauen dreht. Ich bin Anderson, Baywatch, Pamela Ritter. Und ich steh meinem Boy zur Seite, so wie Kamala Harris. It's a man's world, du wirst nur als Mann respected. Aber der Erfolg spricht für mich, als wäre er Nasan Eckes. Yup. Glitzer-Shorts, knapper als bei Harley Quinn. Laufe in hohen Stiefeln wie Jogger in Italien. Bad Bitch, die sich die Nägel bunt färbt. Meine Karriere startete plakativ wie Greta Thunberg. Weichzeichner, kein Comic, nämlich Kim Possible. Pretty Woman, so wie Julia Roberts in Notting Hill. Body shape fake, ich mein Madame Tussauds. Doch es gibt einen Unterschied zwischen Rosa und Aprikot. Wenn ich will, bestell ich vom Sofa aus trotz Diätenpizza. Denn ich bin und bleibe Ostblock, als wär ich Helene Fischer. Steh für bisschen mehr als Schickimicki VIP. Schau dort an meine starken Frauen wie Sophia Thiel. This is a man. Selbst der Himmel ist in Blau getränkt. Ich hab mich von den Wurzeln bis zur Blüte hierauf gekämpft. Kings werden geboren, Prinzessinnen werden auserwählt. It's a man's world, die sich um Frauen dreht. This is a man. Selbst der Himmel ist in Blau getränkt. Ich hab mich von den Wurzeln bis zur Blüte hierauf gekämpft. Kings werden geboren, Prinzessinnen werden auserwählt. It's a man's world, die sich um Frauen dreht.
Micro Europa.
Sounds.
International. Micro Europa.
Anders. Geil. Micro Europa.
Moderno.
Innovative.
Bringing young Europe together.